Mary fits the detonators, she builds the bombs for the heroes to deliver. It's just a job, she means no harm to anyone, filling all the quotas that they give her. In a year or two she wants to raise a family. Her fiancé is a soldier. She'll teach them right from wrong and watch them grow up young and strong. In a better world when all this hatred's over. It often makes her wonder where the bombs she builds will fall, helping spread democracy and freedom. But she's proud to play a part, however humble. After all, the weaker nations need someone to lead them. And all the politicians give good reasons for a war, saying terror and oppression are a cancer. Do you simply let it grow, they ask. But even so, it's always high finance that gives the loudest answer. So Mary's bombs keep falling and she builds more every day, facilitating global evolution. But would you change your lifestyle? That's the price we have to pay, and there doesn't seem to be a quick solution. So dig down deep and send your money to the refugees, the victims' widows and their orphaned children. Then book your holiday and hope that all this goes away. At least you'll know it wasn't you who killed them.
Zu dieser ersten Sendung im neuen Jahr 2006 begrüßt Sie Felicia Herrschaft mit einer Universalsendung. Und zwar werden wir gleich über Schulen in Afghanistan sprechen, und zwar über die Amani-Oberrealschule. Und zwar habe ich dort mit Volker Bausch und Michaela Kirch sprechen können, die über die Lehrerfortbildung sprechen. Im August waren Lehrer aus Sachsen dort, um afghanische Lehrer auszubilden, um sozusagen Standards, wie wir sie hier in unserer Gesellschaft kennen, wie die Vorstellung davon, was eigentlich Kindheit ist, wie sich Lehrer verhalten sollen, wie Wissen vermittelt wird und nicht nur reproduziert. Und das besprechen wir gleich in diesem Gespräch.
Und sie meinte auch, es gab eine Art Hip-Hop-Projekt. Ja. Und da wäre vielleicht auch die Frage, wie männliche Identität sich da vielleicht geäußert hat. Also in den Lyrics. Oder?
Also die Jungs, die das gemacht haben, die sind dann in der Zeit wirklich aufgegangen in dieser Geschichte. Denen hat das wirklich viel Spaß gemacht. Aber es ist dann eben, das war ein einmaliges Projekt, das ist nochmal am 80-jährigen Jubiläum nochmal aufgeführt worden. Dann ist aber die Gruppe auseinandergegangen auch. Und das ist hier nicht so, dass man sowas zusammenhalten kann. Die Kinder, die Jugendlichen haben viel zu viel.
Weil jetzt sicher wieder so eine Schülerband gründen wollte.
Naja, aber die haben viel zu viele Nebenaufgaben zu Hause und da und dort. Und dann ist
hier auf dem Schulhof gibt es da nicht so kleine Gruppen, die sich darin messen, dass sie rappen können, Alltag nochmal anderssprachlich artikulieren.
Nee. Wobei damals aber verblüffend war, in welcher kurzen Geschwindigkeit die diesen Rap drin hatten, obwohl die meisten schon noch nie gesehen haben, wie das geht.
Das ist so ein Rhythmusgefühl.
Das ging sehr schnell.
Das ist ja auch
Traditionen, Geschichten zu erzählen, ja, ja. Im Orient und viel zu reden, zu quatschen.
Ja.
Und das.
Nee, das hat ihnen Spaß gemacht, das war klar, aber die haben das Problem, das ist also dadurch, dass wir einen Zweischichtbetrieb haben, ist die Schule von morgens bis abends belegt und also einige Schüler kommen morgens, die anderen kommen nachmittags und es gibt nicht so einen freien Nachmittagsraum, wo man sagen, jetzt können wir mal eine AG hier machen oder können wir mal das machen und darüber hinaus sind die meisten wirklich tatsächlich noch beschäftigt, dadurch, dass sie in andere Kurse gehen oder arbeiten müssen oder sonst irgendwas. Sie haben keine Zeit für.
Weil wir jetzt angefangen haben mit kleinen Dingen, ja. für die größeren Klassen erstmal, abgesehen von Fußball und Judo eventuell ja auch wieder für kleinere, es gibt Computerkurse,
ja.
Wir haben an jeder Schule einen Inder, der für Schüler vielfältige Computerkurse anbietet. Das sind in jeder Schule über 200 Schüler momentan dabei. Versuchen auch die Lehrer mit reinzukriegen, es gestaltet sich etwas schwieriger, aber der eine oder andere macht das jetzt auch schon. Und es gibt Physik in Deutsch für die Leistungsklassen. Wir haben einen Physiklehrer, ehemaliger Armani-Schüler, der spricht sehr gut Deutsch und der bietet das dreimal die Woche nachmittags an. Es kann nicht mehr so sein, wie es mal an der Armani-Schule war, dass die Naturwissenschaften alle in Deutsch unterrichtet werden, weil die Schüler im Endeffekt davon nichts haben. Wenn sie an die Uni gehen, haben sie weniger Stoff behandelt. Sie können zwar alles in Deutsch, aber das bringt erstmal nichts. Aber im Nachmittagsbereich das jetzt zu machen, auch gerade wenn ich vielleicht mal in Deutschland in zwei Semester oder was weiß ich nicht studieren werde oder wenn ich zu einer deutschen Firma gehe, dann haben diese Schüler ein bestimmtes Vokabular an Begriffen dann halt natürlich auch in Dari und in Deutsch. Und das, denke ich, ist nicht schlecht und wir versuchen eben das Auge, habe ich vorhin schon gesagt. Es gibt jetzt auch Kurse, die unsere Chemie- und Biolehrer anbieten für die Schüler nochmal, Aufbaukurse. Da passiert schon was, aber das ist halt momentan durch die Schichten ein bisschen ein Problem an der Schule.
Wir haben also eine sehr gut funktionierende Bibliothek an beiden Schulen, umfangreichen Material, Deutsch, aber auch Persisch.
Mhm.
Und,
wie bekommen Sie die Bücher? Also
die Deutschen kriegen wir über das Goethe-Institut oder so.
Also wir
und die spenden und die anderen kaufen wir im Iran. Dann gibt es eine sehr interessante Buchszene im Iran.
Mhm.
Viele Übersetzungen aus Literatur.
Ja. Ja, es gibt schon auch in Deutschland viele persische Übersetzer, aber. Die Schulbücher sind jetzt nicht.
Nein, die sind von hier.
Das
sind ja nur
oder?
Bibliotheksbücher.
Ja.
Ist Literatur, bis hin zu Comics. Gibt Asterix und Obelix auch auf Persisch und Timon Struppi und wie das alles heißt. Aber auch Heinrich Böll und. Alles. Alles. Wir haben also richtig groß eingekauft, mehrfach.
Wow. Und es wird gut genutzt. Also Schüler nutzen das, Lehrer nutzen mittlerweile auch. Sind auch Fachbücher, sind auch Lehrbücher.
Können wir gerne mal reingehen, wenn Sie wollen.
Für die Naturwissenschaften, die sind entschieden besser als die Bücher, die es hier gibt.
Ja.
Das kann man also auch alles nutzen. Und jetzt haben wir für die Kleineren noch, es war auch noch Spende, jede Menge Puzzle. Und das ist zurzeit der große Hit in beiden Schulen, in den kleineren Klassen zu puzzeln. Und da ist es wiederum ein Phänomen, was wir jetzt in der Fortbildung gesehen haben. Grundschullehrerinnen stehen fassungslos vor einem Puzzle und wissen nicht, was sie machen sollen. Schüler der zweiten Klasse setzen sich ran, fangen an und kriegen das hin.
Ja.
Aber das sind alles so Dinge, ich glaube, es ist einfach die Hoffnung. Das geht bei den Kindern geht es los und bei den Kleinen, die wir jetzt haben, so gerade die Klassen 4, 5, 6, da merken wir, das ist eine völlig neue Generation, die ranwächst. Die haben nicht den Krieg so erlebt, wie die wir jetzt zum Beispiel in der 10, 11, 12 haben. Mhm. Das sind Jahrgänge, die hatten einfach auch eine verhunzte Schulzeit. Ne? Dadurch, dass dauernd irgendwas anderes gewesen ist. Die Kleinen, die hochkommen, die sind wirklich total anders. Also das, wenn man die lässt. Und die Mädchen lässt
gerade. Ja, das sollten wir
also
mal hingehen.
Also die Mädchen in der Duranie, das ist wie von einem Kochtopf, wo du den Deckel abnimmst. Ne?
Schreib mir mal die Nummer.
Ja, das wäre super, dann können wir da vielleicht
auch
noch
mehr machen.
Ja.
Wobei es ist wie bei der Welt, ne? Dass die Frauen viel schneller umdenken, sich viel schneller auf was Neues einlassen, wo die Männer noch überlegen und grübeln, ob das überhaupt geht, haben das die Frauen nichts gemacht. Und manchmal denke ich, die afghanischen Männer hatten wahrscheinlich schon einen Grund, die Frauen so ein bisschen kurz zu halten, weil die sind denen überhaupt nicht gewachsen.
Das
ist echt klasse.
Also was ich
Ich weiß nicht, wenn du dir Kaffee nehmen magst. Also,
Kaffee
ich
weiß oder nicht. Tee? Da drin ist Tee.
Achso, okay, ich weiß gar nicht, wie das geht. Genau,
die. Kannst du die Frau Steck anrufen?
Ja, möchtest
du? Ja, bitte. Ist die Kollegin.
Ja, das ist sehr wunderbar. Und wenn wir noch in die Bibliothek gehen, da könnten wir auch Kamel fragen, ob er nicht, also unser Übersetzer, ob er nicht sich das auch gerne anschaut. Der hat auch zwei kleine Kinder.
Auch einen Tee?
Oh ja, ich würde auch einen Tee nehmen. Das wäre super. Ich habe noch eigentlich zwei. Und zwar, haben Sie denn auch, also ich kenne jetzt zum Beispiel auch pädagogische Mitarbeiter von der Uni, die jetzt in der Zwischenzeit vielleicht zum Teil emeritiert sind. Möglicherweise gibt es ja auch wirklich noch mehr Leute aus Deutschland, die hier diese Art Aufbauarbeit machen könnten. Also gerade Lehrplanentwicklung und so weiter. Jetzt ist die Frage, wie Sie, ob man Ihnen da Kontakte geben soll oder?
Wir müssen einfach, momentan ist, also die Projekte, die wir jetzt angehen, ja mit dem Comenius-Institut, die Sächsisches Institut für Lehrplanarbeit und Schulentwicklung und
ja.
Da ich dort, das hört man ja sicherlich, herkomme.
Ja.
Und ich selbst habe in den letzten Jahren, also in allen Phasen der Lehrerbildung gearbeitet. Ich war an der Uni, ich war im Seminar und an der Sächsischen Akademie für Lehrerfortbildung in Meißen. Und dadurch halt habe ich jetzt auch erstmal die Kontakte alle genutzt, die wir da haben. Aber mit Sicherheit wird es immer wieder Dinge geben. Es kommt jetzt eine junge Frau aus Freiburg, mit der werde ich gemeinsam was machen. Das ist für ihre Magister, irgend so eine Arbeit, die sie da schreiben muss. Das ist auch eine Afghanin, die schon seit frühester Kindheit in Deutschland lebt und hier was machen möchte, so ein Demokratieprojekt.
Ah, ja.
Und da habe ich gesagt, das ist völlig klasse, da habe ich schon eine Idee, auch, wo wir das Thema eingrenzen könnten. Wir haben zum Beispiel noch ein Problem an der Schule verstärkt, aber an vielen Schulen in Afghanistan sowieso, haben wir es auch an Provinzen gemerkt, mit Schlagen. Die Schüler dürfen laut Gesetz eigentlich nicht geschlagen werden, die Lehrer schlagen trotzdem. Nicht alle, aber einige, und die schlagen manchmal auch mit voller Härte bis hin zur Körperverletzung, ist aber oft ein Zeichen davon, dass sie einfach nicht anders sich zu helfen wissen. Ne? Ja. Dass sie keinerlei Plan haben, was kann ich denn erzieherisch noch tun, als einfach zuzuschlagen. Und andererseits gibt es auch viele Schüler, die erwarten nichts anderes.
Ja.
Die fragen auch uns, warum schlägst du nicht?
Ja.
Ja, das ist das, was man doch kennt. Und dem muss es einfach auch ein anderes, die Lehrer müssen einfach über andere Lehrerfertigkeiten verfügen. Was können sie noch, wie können sie erzieherisch einwirken? Ja. Hat auch manchmal was damit zu tun, dass sie Gesichtsverlust befürchten, weil Schüler Fragen haben, auf die sie nicht antworten können, weil Schüler manchmal jetzt auch mehr wissen. Ja, die gehen ins Internet, die lesen andere Bücher.
Klar. Ja.
Und ja, und auch bei Schülern denke ich, würde so ein langfristig so ein Projekt auch eine gute Geschichte sein, so Richtung demokratisch handeln, Streitschlichtung, was weiß ich. Wenn Sie sehen, wie sich unsere Schüler auf die Schule prügeln, da würde in Deutschland keiner mehr aufstehen.
Also vor allem die Meinungsverschiedenheiten kommen sehr schnell an den Punkt, wo dann nicht mehr diskutiert oder wo man sachlich was austragen kann, diskutieren. Das ist auch nicht so eine Traditionsgeschichte hier.
Ja.
Also wenn man was abstrahieren und mal unabhängig von seinen persönlichen Befindlichkeiten zu klären, das geht dann sehr schnell ins Emotionale und das bricht sofort aus in eine gewalttätige, also das können Sie auf der Straße auch oft so beobachten. Da muss man eigentlich ganz, ganz früh dran arbeiten. Mit den kleinen Kindern.
Da kann Rap ja auch sehr hilfreich sein.
Also das sind andere Mechanismen. Aber also auch hier, wenn ein Autounfall ist, irgendwo, sehen Sie, das wird ganz schnell geregelt. Die beiden Teilnehmer steigen aus, verhauen sich ein bisschen 10 Minuten, dann gehen wieder auf alle ihre Wege. Das ist gegessen. Ne? Also,
es gibt ja auch keine Versicherung, ich meine, was soll ich machen?
Vielleicht, weil es keine Versicherung gibt. Also, können Sie noch sich an die Zeit erinnern, als Sie sozusagen begonnen haben, sich damit sich zu überlegen, nach Kabul zu kommen?
An sich hatte ich das. Ich habe eine Schulfreundin, wir saßen immer auf einer Schulbank und die hat Persisch-Englisch studiert. Die war 2010, 2003. hier gewesen hat und hat hier für die Botschaft in ISAF und so gearbeitet. Und ich weiß, dass wir im Vorfeld schon immer, und da sieht auch im Afghanistan-Stab im Auswärtigen Amt gewesen ist, uns unheimlich viel unterhalten haben über Afghanistan. Und ich hatte immer, und das wusste sie auch, ich hatte immer so die Idee, ich muss noch mal raus aus Deutschland, ich muss mal irgendwie woanders hin. Ich habe jetzt dort so ziemlich alles mit Lehrern und Schülern gemacht und muss einfach mal gucken, wie es in der Welt aussieht. Und ich fand das damals sehr interessant, weil das war ja hier auch so ziemlich die Stunde Null. Ne? Du kannst wirklich, das ist auch das Schöne an der Arbeit. Einerseits ist das Schöne, dass du unheimlich viel zurückbekommst, dass egal von Schülern oder von Lehrern oder von wem auch immer, und andererseits, dass du hier viele Dinge einfach mit weniger bürokratischem Aufwand in die Gänge bringen kannst als in Deutschland. Und wirklich alles, was du tun willst, kannst du tun. Und was du nicht tun willst, kannst du... Also, es liegt an dir im Endeffekt, ne, wie viel du hier von dir auch einbringst. Und ich, komischerweise, mich haben auch viele mal gefragt, hast du gar nicht Angst gehabt vorher oder so? Aber ich weiß nicht. Also, ich war das erste Mal im Oktober 2003 hier für eine Woche. Und da war ich eben da. Also, ich hatte keine Angst. Also, sowas wie Angst... Ich glaube, auch wenn man das hat, wenn man hier jeden Tag mit Angst aus dem Haus geht, und dann sollte man nicht hier sein. Ja, und das, wir hatten jetzt die deutschen Kollegen auch hier, die haben so viele Eindrücke und Bilder gehabt, die hatten gar keine Zeit, irgendwie an Angst zu denken. Klar kannst du überall auf der Welt zur falschen Zeit am falschen Ort sein. Aber was mich wirklich gereizt hat damals, war das, hier zu helfen, im Bildungsbereich, was auch wenn es nur im Kleinen ist, weil ich meine, die Mittel sind ja auch begrenzt, die wir haben, und auch ja, wir sind ja auch nur eine kleine Gruppe, ne, von derer, die hier sind. Aber
ja,
es ist unheimlich reizvoll und auch sehr befriedigend irgendwie, hier im Bildungsbereich was zu tun. Weil man sieht, es klemmt an allen Enden, es sind viele Dinge, wo wir jetzt auf der Schulleitung manche Dinge abnehmen müssen. Was mir immer wieder auffällt, ist zum Beispiel das Leben im Hier und Jetzt. Das ist mir auch völlig klar. Warum musste ich in den letzten 30 Jahren an morgen denken? Es war immer gut zu wissen, oder es war gut, wenn ich den heutigen Tag gut über die Runden bringe. Was morgen ist, weiß ich nicht. Ne? Und diese Haltung hat sich natürlich auch bis heute bewahrt, auch in der Leitung der Schule. Also was Planung zum Beispiel betrifft, Absprachen betrifft. Also du musst eigentlich jeden Tag immer wieder erneut wiederholen, was zu tun ist, auch wenn es Absprachen und Pläne gibt. Oder das ist alles noch, kann man aber alles verstehen. Also man darf, wenn man hier ist, auf gar keinen Fall immer sagen, aber in Deutschland oder woanders ist es so. Nee, es ist Afghanistan, da ist es so. So, und da müssen wir immer gucken, was kann der nächste kleine Schritt sein. Und ich finde, wenn man hier ist, muss man gerne arbeiten. Also als Frau hat man natürlich hier wenig Möglichkeiten, sich so frei zu bewegen, wie man das halt von Deutschland gewöhnt ist oder von anderen Ländern gewöhnt ist. Ne? Aber wer gerne arbeitet, der hat es zu tun ohne Ende. Der kommt hier überhaupt nicht auf den Gedanken, Langeweile zu haben.
Ja.
Und es ist... Also ich habe in den letzten Jahren eben weniger in der Schule zu tun gehabt, mehr mit Lehrern oder mit Studenten oder Lehramtsanwärter. Aber die zwei Klassen, die ich jetzt zurzeit hier habe, die genieße ich auch voll. Das ist ein völlig anderes Lernen als in Deutschland. Ne?
Ja.
Vor allen Dingen bei den Kleinen, da ist nicht, also klar gibt es da auch mal einen, der hat keine Hausaufgaben, oder mal einer, der ist eben ein bisschen schwächer als die anderen, aber wenn du nicht pünktlich zum Unterricht kommst, die holen dich hier an der Bürotür ab. Ne? Lehrer, ja, du musst mit uns lernen, bis wir nicht mehr können.
Ah ja, die wollen Pünktlichkeit.
Und die wollen auch alles mitmachen. Und die machen, wenn die Lehrer hier auch immer sagen, das können wir nicht mit unseren Schülern machen, das sind die nicht gewöhnt. Das ist nur eine, sagen wir, das ist so die, dahinter kann man sich gut verstecken, wenn man als Lehrer sich nicht traut oder nicht möchte, dass sich an Methoden was ändert. Die Schüler machen alles mit. Alles.
Ja.
Ob das ein Kreis ist, ein Stuhlkreis ist, ob das eine kooperative Methode ist, ob das was zu malen ist. Alles. Und das, in meiner Hoffnung ist halt, wenn je mehr sie das bei Kollegen erleben, desto mehr fordern sie das dann auch bei anderen ein. Und dann kommen die gar nicht mehr umhin, sich auch zu verändern.
Ja, das ist sehr spannend. Wollen wir dann jetzt nochmal einen Kabelschirm holen für die Bibliothek?
Dass es also einen deutschen Lehrplan gibt und dass ein deutscher Abschluss angestrebt wird. Das ist nicht der Fall. Wir sind hier an einer Schule, die afghanischem Schulrecht unterstellt ist, die getragen wird als Schulträger vom afghanischen Bildungsministerium und die einen afghanischen Lehrplan hat. Wir sind dann als Gäste hier, kümmern uns um verschiedene Dinge, also Fachbereich Deutsch als Fremdsprache, aber auch jetzt verstärkt um die Lehrerfortbildung in anderen, auch in anderen Fächern, also außer Deutsch. Zurzeit findet gerade ein großes Seminar statt. Da sind auch Lehrer aus unseren Partnerschulen in den Provinzen da. Das führen wir zusammen mit Aga Khan Foundation durch und jetzt heute gerade abgereisten Experten aus Sachsen.
Mhm. Aus Sachsen?
Ja.
Und die Aga Khan Foundation, inwiefern ist sie hier beteiligt? Also der Babagarten wird ja auch restauriert von der Aga Khan Foundation.
Man soll jetzt die Frau Kretsch dazu nehmen, die ist unsere Fortbildungsbeauftragte.
Ja.
Michaela, kommst du noch wieder zu?
Ich kann sie aber auch gleich nochmal fragen.
Nee,
also dann
ja, wenn wir schon ein bisschen dann vielleicht besser.
Ja. Sozusagen.
Darüber weiß ich ja.
Ja, also vielleicht dann zur Fortbildung direkt hier. Also Aga Khan Foundation kam ins Spiel auf Wunsch der Botschaft, der deutschen Botschaft, die eben diese Erfahrungen mit den Aga Khan Leuten gemacht haben bei verschiedenen Kulturerhaltsprojekten. Und da die Botschaft wusste, wir wussten das allerdings auch, hatten aber noch nichts miteinander zu tun, dass sie auch im Bildungsbereich einige Aufgaben erledigen hier.
Yeah.
Es gibt da in Karachi die University, Aga Khan University mit einem erziehungswissenschaftlichen Lehrstuhl. Und die sind dann eben in einigen Fachbereichen hier tätig gewesen. Da haben wir uns das mal überlegt, kamen ins Gespräch und da war eben das erste Projekt gemeinsamer Art dieses hier, wo die Aga Khan einen Teil der Fortbildung übernehmen, im allgemeinen methodischen und taktischen Bereich. Wir haben das dann in der Fachdidaktik gemacht.
Ja.
Das ist dann eben heute abgeschlossen und morgen übergeben wir da die Zertifikate.
Der zweite Teil, in dem Sie aktiv sind, also in dem wir Sie jetzt mit eingezogen haben, ist die Schulleitungsfortbildung. Weil wir halt wissen, dass Aga Khan sehr gute Schulen in den Northern Territories in Pakistan hat.
Ja.
Da gibt es ein Teacher Training Center in Gilgit und es gibt natürlich auch die Schulen in zum Beispiel Tadschikistan.
Ja, das ist Schools of Excellence.
Das ist Schools of Excellence. Und unser Plan ist halt, wir haben in dieser Fortbildung auch einen Teil Schulleitungsfortbildung für die Schulen aus den Provinzen und wir möchten, dass die dann im September ein Job-Shadowing machen in Pakistan an diesen Schools of Excellence und in Zusammenarbeit mit dem Teacher Training Center in Gilgit, weil es einfach sinnvoll ist, die Schulleitung dahin zu schicken, als sie jetzt nach Deutschland zu holen. Sie haben da den kulturellen Background, es gibt das Sprachproblem nicht und die Schulen sind sehr gute Schulen, die dort haben.
Also jetzt gerade in der Lehrerfortbildung, also was ich da bisher als Problem gehört habe, ist, dass es eigentlich keine Didaktik gibt.
der Lehrer, die hier unterrichten, dass sie in dem Sinne nicht wissen, dass es heißt, einen Raum für Reflexion einzurichten oder für Kritik. Also es ist ein völlig anderes Verständnis von Lernen.
In Afghanistan.
Ja.
Das liegt auch daran, weil das bisher nicht überhaupt zur Lehrerbildung gehört hat. Das sind reine Fachleute. Ja, die studieren Chemie, Biologie. Die haben weder Didaktik, sie haben keine Psychologie, einschließlich also Entwicklungspsychologie oder Lernpsychologie, überhaupt nichts. Und das sind die Bereiche, in denen wir jetzt auch anfangen, dass wir versuchen, auch lernpsychologische Inhalte, auch entwicklungspsychologische Inhalte in die Fortbildung zu bringen, gerade die Grundschulfortbildung zum Beispiel. Was kann eigentlich ein Kind in dem Alter, was muss es können, wie kann ich das entwickeln? Und in den Fächern dann natürlich eben die Fachdidaktik, wobei wir grundsätzlich, und deswegen ist Arachan mit im Spiel vormittags in dem Teil, das ist ja so allgemeine Didaktik und ein Grundverständnis von Bildung und Erziehung, das haben die Lehrer nicht. Also was ist die Rolle des Lehrers? Das ist ein Thema, das man ja in jeder Fortbildung mit den Lehrern immer wieder beackern muss, dass er eben der Experte für Lernen ist und dass er als Lehrer wissen muss, wie Lernen funktioniert und nicht nur wie die fünfte Formel von irgendeinem chemischen Element, was weiß ich nicht, dann heißt, denn das finde ich sehr gut. Also sie sind fachlich ungemein fit auf theoretischem Gebiet. Ja. Ich habe das jetzt in der Fortbildung gemerkt, in der Chemie zum Beispiel, die wissen Dinge, die muss kein Mensch wissen. Aber in dem Moment, wenn sie die einfachste Sache anwenden sollen, dann bricht es zusammen. Das heißt also auch Schülerexperimente, Lehrer-Demonstrationsexperimente gibt es nicht. Sie wollen das auch gern, aber wir merken, es ist doch ein großer Schritt für sie jetzt von diesem theoretischen Wissen und auch von diesem Verständnis, was sie bisher von Schule hatten, jetzt hin zu einer anderen Didaktikmethodik. Ne?
Ja.
Aber es wird in kleinen Schritten, aber es dauert.
Ja. Hat das etwas damit vielleicht zu tun, wie man sich hier, also sie sind ja meistens dann auch hier aufgewachsen, die Lehrer in Kabul, wie man sich hier in der Öffentlichkeit vielleicht präsentiert, also welche Vorstellung von Repräsentation man hat?
Nö, ich würde eher sagen, das ist so eine allgemeine kulturelle Angelegenheit, die ist stark geprägt auch von einer islamischen Tradition des Lernens, die eine andere ist als eine europäisch aufgeklärte Tradition. Es geht hier nicht um irgendwelche Selbstbestimmungen des Menschen oder dergleichen mehr. In dieser islamisch-traditionellen Form des Lernens ging es immer um den Erwerb von einem großen Teil Wissens. Dieses Wissen definiert sich aus Buchwissen allererster Linie. Und muss eben beherrscht werden im Sinne von auswendig gekonnt werden. Das ist also eine kulturelle Angelegenheit, die aber nun in Konflikt gerät mit den Anforderungen des 21. Jahrhunderts und der globalisierten Welt. Das konnte man ja früher vielleicht noch in kleinen regionalen Bereichen konnte man sich da auch bewegen, aber das wird sicherlich in Zukunft, wenn jetzt also junge Männer und Frauen ins Ausland gehen, um dort zu arbeiten oder zu studieren oder auch nur bei Firmen arbeiten, die aus dem Ausland kommen, völlig andere Anforderungen geben. Und da versuchen wir eben, uns eine Richtung vorzugeben. Das Ganze stößt auf erhebliches Interesse seitens des Bildungsministeriums hier, die sich da wohl schon im Klaren drüber sind. Das hat nicht umsonst, gestern war jetzt der Bildungsminister 2 Stunden hier gewesen und hat uns auch vorgestern zum Gespräch gehabt. Also irgendwo hat das schon ein bisschen Aufsehen erregt. Auch die Rückmeldung der Kollegen, die wir jetzt bekommen haben aus den Provinzen, aus entfernten Provinzen, wir reden hier von Badakhshan und von Kunduz und von Herat, hat das gezeigt, nicht, dass die Kollegen wirklich auch gesagt haben, endlich kümmert sich mal jemand um uns und tut was. Und ich glaube, das ist ein richtiger Weg, auch wenn er noch sehr lange ist. Da darf man keinen Zweifel haben.
Ja. Also die Kollegen aus Sachsen, also waren hier und haben ähnlich wie vielleicht in Deutschland Referendare in den Schulklassen sind, den Schulunterricht begleitet und daraus und dann eben Feedbacks gegeben für den Unterricht oder wie war dann die Interaktion zwischen den...
Also was wir jetzt gemacht haben, das waren reine Workshops gewesen, ne, zu den einzelnen Fachdidaktiken.
Ja.
Die Kollegen hatten sich vorbereitet, wir haben auch erfragt, das ist ja nicht zum ersten Mal, dass die Sachsen hier gewesen sind. Das ist schon seit 2 Jahren in den Fächern Biologie und Physik ziemlich regelmäßig. Da sind die Lehrer natürlich auch am weitesten, weil sie die regelmäßige Fortbildung gehabt haben. Und ja, es gab also Wünsche der Kollegen, auch aus den Provinzen. Ja. Und sie haben dann jetzt versucht, in diesen 2 Wochen das umzusetzen, ganz, ganz viel in den Naturwissenschaften über Experimente, also Schülerexperimente mit ihnen zu trainieren, dann auch die einzelnen Phasen der Unterrichtsgestaltung gemeinsam zu besprechen. Im Übrigen, Arachan macht in der Fortbildung jetzt schon fast eine Woche Mikro-Teaching, also das ist dann ein schönes Zusammenspiel. Ja? Die probieren dort einzelne Unterrichtssituationen aus.
Ja.
Lehrer müssen sich vorbereiten, spielen das vor, und dann gibt es ein Feedback von einer Gruppe und wiederum ein Feedback zum Feedback. Das heißt, dass sie wirklich lernen, wie gebe ich einem Kollegen, weil sie ja dann auch später an der Schule ihre Kollegen fortbilden sollen, wie gebe ich ein Feedback, wie berate ich. Aber das ist übrigens auch für die Lehrer eine große Überwindung gewesen, in Form von Rollenspielen sich hier vor so einer Gruppe darzustellen. Aber insofern passt es natürlich wieder gut zusammen. Das, was die deutschen Kollegen gemacht haben, war also wirklich jetzt ein Training für den Unterricht.
Ja.
Da saßen zum Teil übrigens auch immer mal Schüler drin, weil die sich sehr dafür interessieren.
Klar.
Und auch die Grundschulfortbildung, die ging vor allen Dingen mit ganz vielen lernpsychologischen und einfachen pädagogischen Dingen einher, die die einfach nicht wissen. Ne? Bis hin zu Hygiene, bis hin gesunde Ernährung, Bewegung haben sie ganz viel gemacht. Was hier in den Grundschulen ja fehlt, ist Bewegung. Ne? Die sitzen also 4 Stunden am Stück auf ihrem Platz. Es gibt keine Pause und die Inhalte werden hintereinander frontal abgearbeitet. Und jetzt hat also die Kollegin aus Sachsen versucht, auch so eine gewisse Rhythmisierung ihnen klarzumachen, warum das wichtig ist. Wie ich Bewegung also dass Bewegung für Lernen besonders wichtig ist und wie ich die Bewegung also mit Inhalten verbinden kann, wie ich die Sportgeräte, die ich hier habe, nutzen kann für kleine Dinge, wie ich die Feinmotorik trainieren kann. Unsere Lehrer haben auch keine Feinmotorik. Es ist immer wieder sehr interessant zu sehen, wie die mit einer Schere umgehen. Ja, das ist alles nicht trainiert worden. Und das ist jetzt, es ist verblüffend zu sehen, es ist zum einen natürlich alles für ihren Unterricht, aber es ist viel auch erstmal für sie. Also ich sehe das immer so wie in 2 Etappen. Sie erfahren was Neues und dann müssen sie das natürlich auch im Unterricht anwenden oder Biologie. Unsere Lehrer Armani Durani haben sich gewünscht Fortpflanzung. Und eine Woche lang hat der Kollege mit ihnen aber wirklich alle Details aus der Fortpflanzung behandelt. Und das war eine Gruppe fast nur Lehrerinnen, 2 Männer, der Rest, ich glaube 10 oder 12 Frauen waren unheimlich dankbar. Und wir waren immer wieder verblüfft, was die alles nicht wissen. Und nun ist natürlich klasse, einerseits die Lehrerinnen wissen Bescheid und sie können jetzt aber auch ganz andere Inhalte eben in ihrem Unterricht einbringen. Das große Problem ist, dass hier alles ein Buchunterricht ist. Es geht immer nur um das Buch. Viele Lehrer sind nicht ausgebildet. Das heißt, ihre Aufgabe ist es, das Buch vorzulesen. Es wird nachgelesen, die Bücher haben zum Teil Fehler. Und jetzt, wir haben die Genehmigung vom Ministerium, dass unsere Lehrer das Buch nicht mehr vorlesen müssen. Es gibt nämlich da die Anordnung. So und so
das
viele Seiten
pro Tag. Das hat der Bildungsminister jetzt gestattet.
Das hat er jetzt gestattet. Aber jetzt müssen wir die halt dazu bringen, wie kann ich denn jetzt diese Seiten aus dem Buch umsetzen in andere Unterrichtsformen oder in andere, überhaupt, wie kann ich das Buch, wie kann ich aus dem Buch jetzt eine Stoffeinheitenplanung machen, eben nicht nur 3 oder 4 Seiten vorlesen, sondern eine Stoffeinheitenplanung und daraus dann überlegen, was soll jetzt ein Schülerexperiment sein, was ist ein Lehrervortrag, was ist vielleicht ein kooperatives Lernen, also irgendeine eine methodische Form kooperativen Lernens, wie will ich die Ergebnisse sichern. Im Endeffekt, was Sie vorhin sagten, gebe ich Ihnen völlig recht, normalerweise müssten die alle nochmal durchs Referendariat mindestens.
Ja, das es scheint ja dann auch Unterschiede zu geben, in dem wie der Unterricht gestaltet wird, wie welche Vorstellung von Sozialisation man hat.
Genau.
Wenn es hier eigentlich nicht so etwas wie einen Raum gibt für Kindheit oder kindliche Entwicklung, dann ist es natürlich auch schwierig, vielleicht Lehrern die Vorstellung von Sozialisation zu vermitteln.
Gibt es nämlich nicht. Also Kindsein ist hier kein Zustand wie in Deutschland, also man begreift das nicht, also eine Entwicklungsphase oder ein Ablauf von verschiedenen Entwicklungsphasen und wie vorhin schon gesagt wurde, auch nicht im Sinne von Erziehung oder ja, das Kindsein definiert sich einmal durch Geschlecht hier, also ist bei Jungen anders als bei Mädchen, Und die Rollen sind halt noch viel klarer vorgegeben. Und das ist also so, dass sie oft sehen können, außerhalb der Schule, Kinder werden oft sich selbst überlassen, also völlig anti-autoritär, wenn man es mal so will, also vor allem Jungen.
Vor allem Jungs.
Die können tun und lassen, was sie wollen. Dann ist wieder der strenge Vater irgendwo in der Familie, der gewisse Dinge eben ihnen vorgibt und sagt, sie müssen es auch tun, aber gesehen von dieser Regel oder von dieser Instanz gibt es nichts, was jetzt irgendeine moralische Instanz wäre. Außer vielleicht, wenn es Gläubige ist. Ja, gläubige Muslime sind eben das, was der Islam vorgibt.
Was noch ist eben, was mir jetzt eigentlich bewusst geworden ist durch so ein paar Dinge, ist, dass keinerlei Wert auf Identitätsbildung auch gelegt wird. Im Gegenteil, dass es eigentlich sogar verhindert wird. Das merkt man an so ganz lapidaren Dingen, dass Lehrer nicht die Namen der Schüler wissen. Das ist grundsätzlich so, dass die Schüler mit Schüler angeredet werden
und
der Lehrer mit Lehrer. Und dass die Schüler also sehr verblüfft sind, wenn wir in kürzester Zeit uns die Namen der Schüler einprägen, weil wir das ja von zu Hause auch so kennen. Und ein Name ist ja was Bedeutsames, ne?
Der Name bildet ja die Identität.
Ich denke, das ist auch bewusst verhindert. Also das kann nicht das Argument sein.
Das liegt daran, dass auch gar nicht wirklich viele Kinder haben. Wir haben ja auch keine 10 Kinder, das ist ja üblich hier. Und
kann man sich nicht alles merken.
Es gibt in Kanada, sagen die in ihrer Sprache, in ihrem Paschtu, nennen sie die Kinder, übersetzt die Tiere. Und es hat was damit zu tun.
Aber selbst hier an unserer Schule, wo wir Klassenstärken haben, zwischen 25 und 50 Kindern. Die meisten sind aber so um die 30 pro Klasse. Das ist wie in Deutschland. Also es ist für mich kein Argument, dass die Lehrer sagen, ich kann mir die Namen nicht merken. Die legen einfach auch gar keinen Wert drauf, die Namen zu wissen. Ne? Und damit sind es halt alles gleiche Kinder. Und es wird dadurch, ich meine, die werden vor der Klasse natürlich, halten sie Vorträge und können sich sehr gut darstellen, zum Teil einige. Aber es wird nicht so viel Wert darauf gelegt, wie wir das eben machen, gerade bei kleinen Kindern auch.
Das ist nicht Identität. Die Kultur,
genau. Das ist völlig andere.
Ja, völlig andere Kultur. Ja.
Aber ich denke, es ist wichtig. Und in dem Moment, wenn Sie sich als ein Ich eben auch selbst erleben oder auch anerkennen, dann werden Sie vielleicht auch anders in die Gesellschaft gehen oder in der Gesellschaft wirken, weil wir eben auch merken, auch bei unseren Lehrern merken, dass solche Dinge wie Zivilcourage, mal bewusst eine andere Meinung haben und die auch vertreten, dass das einfach nicht da ist. Das hat auch was damit zu tun. Also hat auch was mit der Kultur hier zu tun. Betrifft auch die Schüler. Also Dinge, die ich im Übrigen auch aus der DDR noch kenne, was ein Kollege jetzt sagte, da wird Deutschunterricht Klasse 12 ein Text gelesen und die Schüler sollen ihre Meinungen darstellen. Und dann wird hinterher gefragt, was ist jetzt die richtige Meinung? Ja, und der Kollege sagt, es gibt keine richtige Meinung. Das ist für sie nicht zu fassen. Also es muss doch etwas geben, dass es so ist, wie es ist und nicht anders. Und es kann doch nicht sein, dass man das aus verschiedenen Perspektiven betrachten kann oder eben von verschiedenen Perspektiven betrachten kann.
Ja, das ist natürlich sehr, sehr wichtig.
Und ich denke, es ist einfach, wenn das Land eine Chance haben soll, braucht es viele selbstbewusste junge Leute.
Die wissen, wer sie sind.
Ja, da muss man wirklich von Grund auf was ändern, Reformen. Die Mütter müssten dann mehr Kinder werden, damit sie sich wirklich um jedes Kind auch, also jedes Kind, die aufmerksam bekommt, die es braucht, weil mit 10 Kindern kann.
Genau.
Gestern waren
da, es war der erste Schultag in der 5. Klasse. Und wir sind jetzt beim Thema meine Familie, wir üben so kleine Sachen da, also Wörter. Und wir haben gestern nur die Geschwister aufgezählt. 7 Schüler haben 50 Geschwister. Zusammen. Und da habe ich Ihnen gesagt, in Deutschland, was da wäre. Ja, da hätten Sie vielleicht 7 oder 6.
Das ist hier Tradition.
Ja, klar.
Da kann man auch schwierig was ändern.
Aber es gibt schon Unterschiede. Es gibt jüngere Leute, die bewusst auch weniger Kinder haben. Ne? Um sich auch bewusst um die wenigen Kinder noch besser zu kümmern. Oder die halt. In dem einen Kurs ist auch ein Mann drin, die Frau, die, der, ich glaube, der ist Mitte 30. der Anfang 30. Die haben geheiratet, die Frau war 15, er war 18. Die haben 10 Kinder und 2 totgeboren.
Ja, das ist ganz normal.
Das ist ganz, ganz normal. Aber ich denke eben...
Das ist nichts Besonderes, die hat bei Totgeburten. Die erzählen das auch, als ob das irgendwie was Alltägliches ist. Und
aber es hat eben auch viel mit Aufklärung zu tun. Wir haben gemerkt bei unseren Frauen in der Biofortbildung, dass das Thema Verhütung einfach auch natürliche Verhütung, dass die da überhaupt nichts dazu wissen. Auch so einfache Sachen wie mal die Temperatur messen und fruchtbare, unfruchtbare Tage bestimmen und so, können die alles nicht. Die sind natürlich jetzt dankbar und so. Weil wenn ich dann das weiß, dann kann ich auch versuchen, solche Dinge einzusetzen, wenn ich es möchte. Also ich habe manchmal so das Gefühl, ich denke, es ist wirklich wie so eine Zeit der Aufklärung, die du hier nochmal jetzt durchlebst. Ja. Auch habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das möchte ich ja oft jeden Tag wieder aufs Neue mit einem Transparent durch die Schule fahren. Ganz viele Dinge.
Ja. Was dann noch interessant wäre, also wenn Lehrer jetzt tatsächlich anfangen, die Schüler sozusagen mit Namen anzusprechen und das wiederum in die Familien getragen wird, das könnte, denke ich, auch sinnvoll sein. Mhm. Also dass dann wiederum die Eltern etwas anderes lernen von den Lehrern, wenn die diese Anweisung haben, tatsächlich diese Namen zu gebrauchen, weil Namen sind tatsächlich der erste Moment der Identitätsbildung, gerade auch in der Migration. Ja. Wenn Leute nach Amerika auswandern, was machen sie? Sie ändern ihren Namen, um sich anzupassen, zum Beispiel. Also die Namen sind da eigentlich der...
Und die haben ja so schöne Namen.
Das
so schöne
nichts
Namen.
Mit ja, und gestern, das hat man in der Migration dann schon, man will sich assimilieren zum Beispiel. Aber es
und
gibt dann auch Fälle, dass das Leute einfach irgendwie sich rumärgern mit Leuten, die ihre Namen nicht richtig aussprechen können oder wollen. Auch mögen sie sich auch noch so wunderschön anhören. Das ist irgendwie ist das ein Problem. Also für mich persönlich war es schon immer ein Problem, dass Leute einfach meinen Namen verunst haben und den überhaupt nicht richtig aussprechen konnten. Schon nie. Die wenigsten. Vielleicht war einer mal dabei in 5 Jahren, der meinen Namen nicht aussprechen konnte, weil ich meinte, ich...
Wie ist der Name?
Spugmei. Und
das ist auch, Spugmei habe ich auch in der Dorani, eine Kollegin, die heißt auch so. Das ist natürlich, wenn du es im deutschen Schriftbild siehst, da machst du da alles Mögliche draus, du bist nicht Spugmei.
Ja, und dann kannst du das den Leuten immer, und das ist auch anstrengend, irgendwie den Leuten immer wieder irgendwie zu sagen, das wird aber so und so ausgesprochen. Und das hat was damit zu tun.
Also in der Einwanderung nach Amerika ist es anders. Also würde ich mal sagen, da gibt man sich wirklich den Namen, weil man eben die amerikanische Identität so schnell wie möglich übernehmen will. Ein Freund von uns, der aus den USA zurückgekommen, Afghane, der heißt Alem, aber der hieß in den USA halt Allen. Und es ist immer noch so, dass die Hälfte Allen zu ihm sagt, der andere Alem.
Da gibt es ja auch schon Studien seit... Das ist die Geschichte wie mit dem Kamel. Du hast Kamel gesagt, ja?
Naja, nein, ich habe gefragt. Ich habe eigentlich Kamel gesagt, und Deutschland haben uns gesagt, er heißt Kamel. Und dann haben wir gefragt, und er sagte Kamel. Und das verwirrt völlig.
Dieser Kamel geht nach Deutschland, ja? Und wird ständig Kamel genannt oder so. Es ist einfach unangenehm, ja? Weil die meisten Leute geben sich keine Mühe und sehen nach K und möchten auch gar nicht irgendwie weiter nachforschen und denken sich, okay, das ist halt der Kamel, weil wir als Tier bei uns.
Ja, oder weil wir halt, im Deutschen ist halt viel auf der letzten Silbe betont, so, ne?
Ja.
Und dann sprichst du das halt genauso aus und machst dir aber nicht die Mühe, mal zu gucken, wo kommt der eigentlich her? Ist das richtig? Oder frag doch einfach mal nach, wie heißt du? Ich mache das hier ganz oft, weil wenn ich das sehe, wenn wir das übersetzt bekommen, ich lasse mir lieber den Namen nochmal sagen, damit ich das höre, den Klang höre auch.
Ja.
Oder ich denke, diese wirklich, wirklich Aufklärungsarbeit. Und die Leute sind nicht es ist ihnen weder peinlich noch haben sie was dagegen, habe ich bisher gemerkt. Sie sind wirklich an allem interessiert, was ihnen nur irgendwie helfen kann. Auch einfach den Alltag zu überleben. Ne?
Ja.
Bis hin zu Hygiene, Gesundheit.
Ja, und was sind die Bedingungen hier an die Schule zu kommen? Also muss man da Schulgeld zahlen oder?
Also momentan überhaupt nichts. Momentan kann jedes Kind an die Schule kommen.
Ja.
Ab Klasse 1. Wenn es ein Seiteneinsteiger ist, geht das nur bis Klasse 4, weil ab Klasse 4 gibt es Deutsch.
Ja.
Und wenn ein Kind später kommen möchte, dann muss es eine Prüfung machen. Mhm. Dass es halt das Fach Deutsch bewältigen kann. Ne? Und da gibt es viele Lehrer auch, die sich immer in Ferien anbieten, dann privat
so einen Aufbau,
so einen Kurs zu machen. Und dann ist es bisher eigentlich kein Problem gewesen. Wir haben jetzt ab Klasse 7 angefangen mit Leistungsklassen, mit 2 Klassen pro Stufe, wo die besten Schüler drin sind, mit mehr Deutschunterricht und auch mit den besten Lehrern eigentlich auch in den Naturwissenschaften,
ja.
Weil es einfach wichtig ist, in kurzer Zeit auch eine junge, gute Elite hier auszubilden.
Ja.
Da kann ich nicht warten. Ich meine, ich bin auch eher eine Vertreterin, dass ich sage, wir müssen im Unterricht differenzieren und alle mitnehmen. Das können die Lehrer hier aber einfach noch nicht. Das ist einfach, die arbeiten momentan an ganz anderen Schwerpunkten, als dass ich jetzt mit ihnen daran arbeiten könnte, wie wir in einer Klasse in verschiedener Form differenzieren. Ne?
Es ist ja auch so, dass Lehrer hier dadurch, dass sie extrem wenig verdienen, natürlich nicht sehr motiviert sind, sich übermäßig viel für die Schule, in der sie tätig sind, einzubringen. Es gibt Ausnahmen, zweifellos, das haben wir auch gesehen. Aber viele Lehrer haben eben mehrere Nebenjobs und müssen sehen, wie sie hier mit ihren 50 Dollar über Wasser, hier sich über Wasser halten können. Das können sie nicht. Das ist in den Provinzen wieder was anderes. Da gibt es nicht viele andere Optionen. Sie können hier sicherlich als guter Lehrer oder jüngerer Mann oder jüngere Frau vielleicht noch da und dort einen Job bekommen bei einer NGO. Das geht in Faisalabad mit Sicherheit auch, aber viel, viel weniger. Das Angebot ist halt einfach geringer. Und die Kosten, die Lebenshaltungskosten in Faisalabad sind dann sicherlich geringer, weil jeder eben ein Grundstückchen, ein Häuschen und so irgendwas hat. Hier wohnen eben die Wohnverhältnisse doch anders. Das Leben ist relativ teuer hier.
Ja.
Also es ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Hinderungsgrund für eine Entwicklung in der Richtung, wie wir es uns vorstellen. Das haben wir auch immer wieder thematisiert. Wir können daran nichts ändern. Das ist auch nicht unsere Aufgabe, das ist eine afghanische Aufgabe. Wir können nur sagen, wir helfen dann da, in der Fortbildung, in der Qualifikation der Lehrkräfte, das ist unsere Arbeit, aber alles, was finanzielle Dinge sind, das ist eben Aufgabe des afghanischen Staates, das ist deren souveräne Aufgabe.
Ja.
Und auch wenn sie es gerne anders hätten.
Ja. Und gibt es auch sowas wie einen Tag der offenen Tür, wo sich die Afghanen hier so...
Also im Grunde genommen, haben wir eigentlich... Das haben
bei
wir
uns ist immer Tag der offenen Tür.
Bei uns ist immer Tag der offenen Tür. Also die Schule hier ist ein offenes Gelände. Es ist nicht unbedingt so, dass sich viele Eltern jetzt ganz stark dafür interessieren, was ihr Kind im Unterricht oder in der Klasse oder so im Einzelnen macht. Es gibt Eltern, die das tun.
Ja.
Das sind aber in der Regel Rückkehrer aus Deutschland oder aus Pakistan oder aus dem Iran, die außerhalb des Landes gewohnt haben. Der normale afghanische Vater oder die Mutter, die sind zufrieden damit, dass er oder sie jetzt in der Schule ist. Wir haben ja noch eine Mädchenschule. Und da gut aufgehoben ist und dass sie eben vormittags oder nachmittags, wenn ihre Schicht sind, da aufgehoben sind und sicher sind und dass ihre Leistungen sie dazu befähigen, eben später immer an die Uni zu gehen. So, das ist ungefähr das, was ich also an Eltern Interesse habe. Es ist, ich habe das auch schon durchgeführt, wenn mehr Schüler zu spät gekommen sind, mehrfach habe ich einen Brief schreiben lassen über unseren Schulleiter. Und da waren plötzlich die Eltern aber sehr schnell auf der Matte gestanden, weil sie Angst haben oder hatten, das kann dazu führen, dass wir ihn jetzt von der Schule lassen oder was auch immer, disziplinarischen Maßnahmen und so. Das habe ich immer erlebt. Dass dann plötzlich die Eltern sehr sensibel wurden, wenn sie einen Brief bekommen haben, erst recht von einem deutschen Lehrer.
Ja.
Ja, das hat da ganz andere Dinge bewirkt.
Ja. Ja, das ist ja dann auch die Frage, wird denn auch besprochen, wie in den Familien, also Raum für Lernen, also wenn es wirklich große Familien sind, bis zu 10 Kindern, also wie wird, das ist ja auch in Deutschland zum Teil ein Problem bei türkischen Familien, wie wird dort den Kindern Raum eingerichtet sozusagen für Lernen, also wie wird das denn vermittelt?
Also das sehe ich aus bei vielen unserer Kinder, das sehen wir auch, wir haben Kinder, die haben einen Schulweg von einer Stunde zu Fuß.
Ja.
Und ich bin da, wo die herkommen, aus Kartenau, hier im Süden von Kabul, da gibt es keine großen Häuser. Das sind also alles die einfachen afghanischen Hütten, wenn da eben 10-köpfige Familien wohnen. Da gibt es kein Kinderzimmer oder kein Arbeitszimmer. Das muss dann auf dem Boden gemacht werden oder halt wo Platz ist.
Und trotzdem haben die meisten ihre Hausaufgaben.
Und trotzdem haben die meisten ihre Hausaufgaben. Ich meine, beispielsweise mal das Beispiel unserer Putzfrau hier nehmen, die Schulputzfrau. Die hat auch einen Sohn in der Schule, in der 8. Klasse. Sie und ihr Mann können beide nicht lesen und schreiben. Und wir haben uns mal eingeladen ins Haus. Ein ganz einfaches Häuschen, das ist nicht größer als unser Büro hier, ein bisschen größer.
Mhm.
Und
fünf Kinder
und Verdienst gleich 0, 20, 30 Dollar im Monat, was sie verdient. Aber der älteste Sohn ist, glaube ich, einer der Besten in seiner Klasse, in einer anderen Schule.
Lernt Englisch
und hat besucht Computerkurs und hat auch einen eigenen Computer sogar, den die Eltern sich vom Bund abgespart haben und der auch. Und da sehen sie halt einfach dran, selbst wenn die häuslichen Bedingungen so armselig sind, wie sie da jetzt sind, also viele Eltern legen dann doch Wert drauf, dass es ihren Kindern mal besser geht und opfern da auch alle möglichen Dinge für. Ne?
Da ist Bildung eine.
Dass sie sagen, beide Eltern sagen, wir konnten das nicht machen, wir konnten damals nicht lesen und schreiben lernen, wir möchten, dass unsere Kinder das mal. Das
und wir haben für unsere Angestellte an der Schule gibt es hier einen Alphabetisierungskurs und da sitzt unsere Putzfrau eben auch drin.
Ah ja.
Die lernen jetzt im reifen Alter noch lesen und schreiben.
Nicht schlecht. Ja, das heißt, es gibt schon auch sowas wie den Bildungsaufstieg dann hier in Afghanistan.
Ja. Und dieser junge Mann, von dem wir jetzt geredet haben, der Sohn eben dieser Putzfrau, der wäre in unter normalen Bedingungen, also vor 7, 8 Jahren oder 10 Jahren, als noch Mujahedin hier waren oder Taliban, wäre der bestenfalls ein Kistenträger geworden für Munitionskisten oder irgendwas mehr, der auch nicht, also aus Zukunft. Dann, ne? Die hat er aber jetzt.
Ja.
Die hat er erst jetzt, seitdem es ein halbwegs verhältnismäßig gut funktionierendes, in Anführungsstrichen, Bildungswesen in Kabul gibt und er die Schule besuchen kann, er auch andere Perspektiven hat, er nicht mehr unbedingt denkt, ich muss Commander werden, um möglichst viel Kohle zu verdienen.
Mhm.
Das war ja früher bei jungen Männern eigentlich immer das Berufsziel in erster Linie.
Ja.
Und diese, sagen wir mal, friedlichere Ausrichtung ist also mit Sicherheit ein ganz wesentlicher Faktor dafür, dass auch Eltern sagen, dann sparen wir halt mal irgendwo noch was ab und wir schneiden uns das nochmal selbst oder irgendwo, also wirklich die unter großen Opfern in der Bildung ermöglicht.
Ja. Also in der universitären Ausbildung hier ist ja das Problem, dass es keine Curricula wirklich gibt.
Gibt's
das
ja
heißt,
wir haben keine Lehrpläne, eben wir haben nur Bücher.
Ja.
Und wir sind jetzt aber dran, erstmal für Deutsch als Fremdsprache. Nach den ersten drei Jahren jetzt wirklich zu sagen, jetzt mögen wir daran und wir müssen vor allen Dingen für die einzelnen Klassenstufen Standards bestimmen, wo wir hinwollen, gemeinsam vereinbarte Standards, die wir dann mit entsprechenden Inhalten auch ausfüllen, dass daraus dann zum einen eben ein Lehrplan entsteht, aber dass man auch Standards hat, wo man mal Vergleiche machen kann, auch zwischen den Schulen Vergleiche machen kann, weil ja die Schule zum deutschen Sprachdiplom 1 führen soll. Und ein neues Fach ist geplant, Wirtschaft, Technik, Berufsorientierung in Zusammenarbeit mit dem Comenius-Institut in Sachsen, weil wir festgestellt haben, dass eben angewandte Naturwissenschaften, dass es hier keine angewandten Naturwissenschaften gibt erstmal und dass es auch keinerlei wirtschaftlich-technische Grundbildung für Jugendliche gibt.
Ja.
Also Technik, wie wir in Deutschland kennen, dass man vom Fach Werken dann vielleicht hoch wandert und hat dann immer mal wieder was in Fächern mit Technik, mit Grundlagen der Technik zu tun, vielleicht auch im Physikunterricht zum Beispiel, das ist hier so nicht. Wirtschaft gibt es 2 Stunden in Klasse 8 oder 9 und wenn man sich die Inhalte anguckt, sind die wirklich sehr abstrakt und haben nichts mit der wirklichen Lebenswelt auch zu tun. Und ich denke, das sind Dinge, die sehr wichtig sind für Jugendliche heute, auch Berufsorientierung. Unsere jungen Männer hier an der Schule, die möchten alle Arzt oder Ingenieur werden.
So.
Was anderes kennen sie nicht. Sie kennen auch keinerlei Berufe, wo man vielleicht eben nicht an die Uni gehen muss, sondern wo man was Handwerkliches machen könnte.
Oder Verwaltungswissenschaften.
Ja, alles. Ich meine, wir müssen überlegen, selbst die Firmen, die hier sind, deutsche oder internationale Firmen, haben ein völlig anderes Anforderungsprofil als das, was Jugendliche haben, die aus der Schule kommen.
Ja.
Da genügt es eben jetzt nicht, dass man, also wenn man ein Ministerium hier beispielsweise in der öffentlichen Verwaltung, da sitzen also Tausende von Leuten im Ministerium, wirklich Tausende, im Bildungsministerium sind es über 3000. Und davon sind 20% vielleicht produktiv tätig, wenn überhaupt, und der Rest ist. Man sitzt halt da und man wartet, bis der Tag rumgeht und hat irgendwann mal einen Tag mehr näher zur Rente. Für viele ist das ein Beweggrund dafür, in den öffentlichen Dienst zu gehen, aber das heißt nicht, dass sie sich da engagieren. Das heißt nur, dass sie eben Zeit absitzen. Und das kann es nicht sein. Ne? Ich meine, wenn jetzt jemand in Wirtschaft orientiert ist, kommt das demnächst mal Coca-Cola hier und baut eine Fabrik auf, oder es gibt deutsche Firmen auch. Dann brauchen die junge Männer oder junge Frauen, die tatsächlich das Berufsqualifikationsprofil haben, was man halt braucht, weltweit. Da gehört eben Grundkenntnis der Wirtschaft dazu, da gehört also auch Teamfähigkeit dazu, da gehört was auch alles, was bei uns auch dazu gehört.
Ja, um da auch mal auf das Fach nochmal zurückzukommen, da werden wir ja dazu einen richtigen Lehrplan entwickeln.
Ja.
Und wir hoffen dann, das Ministerium ist daran ja sehr interessiert, dass wir vielleicht dann auch mit dem Lehrplanmodell, was da kreiert wird, ein sehr einfaches, übersichtliches, was an Kompetenzen orientiert ist, dass wir da dann einen Fuß reinkriegen, eventuell auch in die Lehrplanentwicklung überhaupt in Afghanistan. Ich weiß nicht, ob irgendjemand momentan schon damit beschäftigt ist.
Aber nicht für Schulen, die Lehrpläne.
Nee, für die Uni. Und da haben wir natürlich das nächste Problem, ist ja, wenn unsere Schüler jetzt natürlich mit einem anderen Wissen an die Uni kommen, wenn sie eben nicht nur das reine Buchwissen haben. Es gibt ja auch Zusatzkurse, die wir anbieten, wo wir versuchen, auch gerade in der 8. hatten wir jetzt einen fächerverbindenden Kurs mal ausprobiert, das Auge, Physik und Biologie gemeinsam, hat den Schülern ganz viel Spaß gemacht, ne? Ein zusätzlicher Kurs. Also wenn die nicht nur mit so ganz viel toten Wissen, sondern eben auch mit Fähigkeiten dahin kommen, dann muss die Uni aber auch A, eine andere Aufnahmeprüfung machen und B, auch andere Dinge anbieten. Also ich denke, das wird nochmal eine große Knackstelle werden. Ne? Wenn Schule sich verändert, muss sich natürlich auch universitäre Ausbildung verändern.
Ja. Also bis jetzt kann man wahrscheinlich noch nicht sagen, also unabhängig vom Lehrplan, was sind Talente in dem Sinne, oder? Also kann man hier auch sagen, es gibt Menschen, die haben eine besondere Begabung für etwas, und wie geht man mit besonderen Begabungen?
Es gibt schon sehr begabte Schüler.
Das geht auch mittlerweile, wir haben einen Schüler in der Klasse 11 jetzt, von dem die Lehrer, die Fachleiter vor allen Dingen, der Meinung sind, das ist ein Ausnahmeschüler. Es gibt immer mal in irgendeinem Jahrgang solche, oder hat es hier gegeben, und wo die sich jetzt auch ausgemacht haben, dass sie ihn besonders fördern, dass er also wirklich dann auch alle Chancen an der Uni haben soll. Wobei ich nicht weiß, ob das für ihn nur die afghanische Uni hier dann der rechte Weg ist.
Genau, aber da wäre die Frage, ob man dann nicht eher Auslandsstipendien auch ermöglicht, weil die Leute, die wieder zurückkommen,
ja, das war eine Stunde über die Amani-Oberrealschule in Kabul. Wer sich darüber informieren will, kann das gerne auch über das Internet machen. Die Oberrealschule in Kabul, Amani-Oberrealschule, hat eine Webseite, denn es geht auch darum, dass Ex-Amani-Schüler sich dort weiter engagieren, um zum Beispiel auch Schüler zu unterstützen, die dort sehr oft nämlich nicht genug Ausbildungsgeld haben, um die Schule auch entsprechend zu besuchen. Und auch diese Gespräche zeigen eigentlich in der Wiedereinrichtung der Ober-Amani-Realschule, die am 20.04.2004 stattgefunden hat, dass auch Afghanistan sich durch die Einrichtung der Schulen, der Lehrerausbildung, der Einrichtung der Curricula doch auf einem Weg befinden könnte, das auch mit Multiple Modernities dann bezeichnet werden könnte. In diesem Sinne verabschiedet sich Felicia Herrschaft. Nachzuhören ist die Sendung unter www.fehe.org.